Ja, dann begrüße ich dich nach kurzer Zeit schon wieder hier, lieber Björn Stritzel, Nahostexperte in diesem Podcast-Universum. Herzliche Grüße nach Berlin, ins Drecksloch Berlin.
Schöne Grüße.
Tut mir leid, dass ich jetzt gleich so einsteige, aber gut, die Leute kennen das Vorgespräch auch nicht, was wir gerade hatten. Ja, ich habe dich sehr gerne zu Gast, wenn es um das Thema Middle East geht. Wird heute nicht so Thema sein, vielleicht natürlich, also im übertragenen Sinne schon, weil wir uns vielleicht in so einer Art Weltkrieg gegen die Zivilisation befinden und wird an mehreren Fronten geführt. Und der Iran ist ein Player da drin, der andere ist China. Mal gucken, was das wird in den nächsten Monaten, Jahren mit Taiwan. Und hier quasi vor der Haustür mehr oder weniger ist es halt Russland. Und darüber möchte ich mich heute mit dir unterhalten, weil das Thema dann auch immer wieder ein bisschen zu kurz kam bei mir. Ich habe dazu auch mehrere Folgen schon gemacht. Einmal eine zu Beginn gleich des Krieges, damals mit dem Nathan Givertsev, wo wir uns vor allem über das System Putin unterhalten haben und über die Ambition von Putin darüber sprechen. Aber wir werden jetzt nicht nochmal den kompletten Krieg, der ja schon über 3 Jahre tobt, jetzt natürlich nicht aufdröseln. Aber ich möchte mich mit dir unterhalten. Ich möchte nochmal eine Einschätzung von Putin, auch von dir nochmal hören. Was will Putin? Worauf will er hinaus? Was würde eine Niederlage der Ukraine auch für das restliche Europa bedeuten? Und wie ist momentan der Zustand des Krieges, auch im Vergleich zu von vor 3 Jahren? Und wie würde die Zukunft aussehen? Und auch, weil wir den Iran ja erwähnen, ein bisschen Middle East muss natürlich mit rein, weil der Iran und Russland ja auch schon seit längerer Zeit militärische Connections halt haben. Ne? Und ich glaube, jetzt vor kurzem gab es auch Waffenlieferungen wieder von Seiten des Irans an die Russen.
Also genau, es gibt ein starkes Bündnis zwischen Teheran und Moskau, was sich in den letzten 3-4 Jahren, vor allem im Zuge dieser Großinvasion in die Ukraine ab 2022 nochmal sehr intensiviert hat. Die Iraner sind da eingetreten als Munitionslieferant für die russische Armee. Am Anfang vor allem mit Drohnen der Typen Scheid 131, 136. Das waren diese, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, diese sogenannten Kamikaze-Drohnen, die also über mehrere tausend Kilometer relativ langsam, also mit, weiß nicht was, 200 Kilometer pro Stunde oder so fliegen können. Und dann mit einem Gefechtskopf 40 Kilogramm, das ist schon nicht unerheblich, wenn das in einem Haus einschlägt. Mit diesen Drohnen hat die russische Luftwaffe vor allem ein Terrorbombardement gegen die Ukraine intensiviert ab der zweiten Jahreshälfte 2022 durchgeführt. Warum? Weil die herkömmlichen Arsenale der russischen Armee, der russischen Streitkräfte stark minimiert wurden durch diesen am Anfang massives Bombardement mit Marschflugkörpern, mit ballistischen Raketen. Und dann hat man irgendwann darauf, nachdem die russischen Streitkräfte bemerkt haben, sich sozusagen schwere Niederlagen eingefangen haben und das eben nicht innerhalb von 3 Tagen, wie es am Anfang angelegt war, in einem handstreichartig die Ukraine oder beide Teile der Ukraine zu übernehmen, sich eben gemerkt haben, dass die Umstellung auf eine Kriegswirtschaft und auch die dauernde Produktion von ballistischen Raketen enorm teuer, enorm schwierig, enorm langwierig ist. Und man dem deshalb zunächst auf eine Zwischenlösung mit diesen günstigen Drohnen aus dem Iran umgestiegen ist und dann aber erkannt hat, dass das tatsächlich ein enorm gutes Mittel ist, um weite Teile der Ukraine zu erreichen und da eben auch ukrainische Ressourcen zu binden durch diese Terrorbombardements, eben weil natürlich die Ukraine ein riesiges Land ist. Das ist, wenn man das von meiner ausgesprochen haben, den Vergleich zu Israel zieht. Für Israel ist es auch schon enorm schwer, sich gegen Drohnenangriffe zu wehren. Also wir hatten das ja vor allem im letzten Jahr und noch Ende 2023 Drohnenangriffe der Hezbollah aus dem Norden, auch mit ähnlichen Typen, mit der Scheid 101, die auch aus dem Iran stammt. Die wurde sowohl in der Ukraine als auch von der Hezbollah eingesetzt. Und auch für Israel ist es enorm schwer, die abzuwehren. Da hängt es auch nochmal ein bisschen mit geografischen Gegebenheiten zusammen, weil die dann aus dem, weil die im Libanon da, wenn die über die Grenze fliegen, ein bisschen erhöht kommen. Aber selbst dieses in so einem relativ kleinen Gebiet wie Israel mit einer enormen hohen Dichte an Luftverteidigungssystemen ist es eben nicht möglich, da alles abzuwehren. In der Ukraine, ein Land, das vielfach größer ist, ist es eben natürlich nochmal viel schwieriger für die ukrainischen Luftverteidigungssysteme, die alle so zu platzieren, dass man eben alles Wichtige schützt. Und wichtiger heißt in dem Fall natürlich da gibt es natürlich eine Priorisierung, also die wichtigsten Militäreinrichtungen, also vor allem, das sind vor allem natürlich Flugplätze und Kommandozentren, werden natürlich bevorzugt geschützt. Und erst nachrangig kommen dann eben große zivile Ziele, also sprich die Großstädte, dicht besiedelte Wohngegenden und so weiter. Und das eben zu, also wie gesagt, wenn man auf die Landkarte guckt, die Ukraine ist ein riesiges Land, da ist es kaum möglich, sich gegen diese Angriffswellen von Drohnen immer ausreichend zu schützen. Auch deshalb, weil natürlich die Lieferung westlicher Luftverteidigungssysteme eine enorm lange Zeit beansprucht haben. Also sind Monate vergangen, bis die ersten Gepard-Panzer aus Deutschland eintrafen, die sich dann als relativ effektiv erwiesen haben gegen Drohnen, aber eben natürlich auch nur in einer geringeren Stückzahl vorhanden sind, und uns eben auch mit diesen nicht möglich war oder möglich ist, sich gegen diese Drohnenangriffe zur Wehr zu setzen. Und um nochmal auf diese Kooperation zurückzukommen, die Iraner haben eben, wie gesagt, viele dieser Drohnen geliefert, haben dann aber ab 2024 auch dabei geholfen, eine eigene Fabrik in Russland zu errichten. Das heißt, diese Drohnen, die werden da jetzt ja quasi in Nachbauten russischer Bauart direkt und in größerem Maßstab direkt gebaut. Am Anfang sollen auch noch 2022 hatte mir damals ein Militärkommandeur in der Südukraine erzählt, dass auch noch iranische Militärberater vor Ort waren, also gemeinsam mit den russischen Invasionsstreitkräften dort die sozusagen eingewiesen haben in den Gebrauch dieser Drohnen. Und die EU hat darauf in mehreren Sanktionspaketen reagiert, hat mehrere russische und auch iranische Einrichtungen und Personen sanktioniert. Allerdings ist es natürlich so, dass das iranische Regime mit Sanktionen eine gewisse Erfahrung hat, weil es seit Jahrzehnten Sanktionen gegen dieses Regime gibt, westliche Sanktionen, und hat natürlich in dem Zeitraum dann auch gelernt, seine Produktion, seine Lieferketten entsprechend sanktionssicher zu machen, aber eben doch so einzustellen, dass sie sozusagen nicht komplett ausfallen. Und das ist ihnen bis jetzt ganz gut gelungen. Also die Produktion dieser Drohnen geht unvermindert weiter. Iran hält da auch weiterhin noch große Stückzahlen vor, wenn man so den Berichten des Nachrichten nicht glauben kann. Und ja, da hat der Westen bis jetzt keine Antwort drauf gefunden.
Ja, es ist jetzt ja gerade vor kurzem, ich glaube vorgestern war es, da, ich zitiere jetzt mal hier, nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe hat Russland die Ukraine am Montagvormittag, also ja, am Pfingstmontag, mit einem massiven Drohnenangriff attackiert. Insgesamt 479 Drohnen und 20 Marschflugkörper wurden abgefeuert. Ein Großteil soll abgefangen worden sein. Der ukrainischen Luftwaffe zufolge handelt es sich um den größten Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Und das finde ich besonders krass, wo du es auch sagtest, dass die Ukraine ist ja im Vergleich zu Israel viel, 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 viel größer. Auch der Westen der Ukraine nahe der polnischen Grenze war Ziel der Angriffe. Aus diesem Grund wurde nicht nur die Luftwaffe der Ukraine, sondern auch die von Polen aktiviert. Das finde ich tatsächlich in dem Sinne, also im negativen Sinne bemerkenswert. Das sind wahrscheinlich die Drohnen aus iranischer Produktion, ne?
Das sind vor allem, genau, aber nicht nur. Es ist, wie gesagt, jetzt eben, die werden in Russland mittlerweile quasi in Lizenz gebaut, in einem russischen Werk. Also es gibt, glaube ich, nicht mehr so viele, die direkt aus dem Iran kommen, sondern die werden, wie gesagt, jetzt in Russland direkt gefertigt, nach diesem iranischen Muster. Was du angesprochen hast, die polnische Luftverteidigung, die war schon mehrfach involviert in den letzten 3,5 Jahren in Vorfälle dieser Art, also sie wurden halt immer aktiviert, sind haben aber nicht direkt eingegriffen, weil das eben immer an der Grenze sozusagen eingeschlagen ist. Es gibt allerdings ein anderes NATO-Land, nämlich Rumänien, wo es tatsächlich mehrfach zu Einschlägen kam, dieser Shahid-Drohnen, einfach deshalb, weil diese Drohnen, wenn sie von den russischen Streitkräften abgefeuert werden, die fliegen da einen Anflugweg auf ukrainische Schwarzmeerhäfen, wo sie zunächst rumänisches Territorium überqueren für 50 bis 100 Kilometer, um dann ukrainische Schwarzmeerhäfen zu attackieren. Und viele dieser Drohnen stürzen vorher ab, haben dann zumindest eine Zeit lang, hat man das so in Rumänien dann auch versucht, nicht allzu hoch zu hängen seitens der Politik, bis es dann halt die Einschläge in einer derartigen Frequenz waren, dass die rumänische Staatsführung bzw. Regierung sich dann doch genötigt hat, da mal zu Stellung zu nehmen, weil dann eben, also ich war da tatsächlich auch mal im Urlaub und habe mir das dann auch mal angeguckt, wieder so kleinere rumänische Grenzdörfer, die also an der Grenze zur Ukraine, die da teilweise im Wochenrhythmus Luftalarm hatten. Die Drohnen, diese russischen Angriffsdrohnen, fliegen über die hinweg. Und einige landen eben auf der rumänischen Seite und landen da teilweise nur ein paar hundert Meter entfernt von diesen Häusern und schlagen, wie gesagt, 40, 50 Kilogramm Sprengstoff, schlagen schon ordentlich einen Krater. Und nun ist es eben tatsächlich ja nicht so, dass die rumänischen Luftstreitkräfte das nicht abfangen könnten. Also es gab einen Vorfall, vor ein paar Wochen war das, glaube ich, da sind dann auch rumänische F-16 aufgestiegen und haben so eine Shahid verfolgt. Die quasi begleitet, bis sie dann in die Ukraine geflogen ist und dann da runtergegangen ist. Und die halt auf die abgeschossen. Was schon auch so ein sehr fragwürdiges Vorgehen ist. Also ich meine, das ist halt ein Waffensystem einer feindlichen Macht. Das dringt in den eigenen Luftraum rein und die haben es halt nicht abgeschossen, obwohl es ja natürlich technisch ohne weiteres möglich gewesen wäre. Weil eben in Rumänien auch die Stimmung derart ist, dass man sich nicht mehr sicher ist, ob man sich auf das Eingreifen der NATO tatsächlich noch verlassen kann. Ob man im Kriegsfall die NATO an seiner Seite weiß. Also Rumänien ist halt einer der Staaten, die da neben Polen und den baltischen Staaten sehr im Fokus stehen, eben wegen dieser Nähe zu Moldawien bzw. Transnistrien. Und das zeigt eben auch nochmal, finde ich, diese Nähe, die da dieser Konflikt hat. Also in Deutschland gerät das manchmal so ein bisschen in Vergessenheit, dass man denkt, da ist irgendwo im Osten Europas, schießen Leute Raketen aufeinander oder so und das wird kaum noch richtig wahrgenommen. Der Krieg ist auf NATO-Territorium angekommen. Also ich war damals, und wie gesagt, das ist schon ein paar Jahre her, ich war da eigentlich nur im Urlaub in Rumänien und als dann gerade so eine Shahid eingeschlagen ist, bin ich mal hingefahren zu diesem Dorf und da war abgeriegelt von rumänischen Soldaten und habe mit einem gesprochen, der meinte, nee, hier geht's nicht weiter, sondern warum? Ja, das ist Kriegsgebiet so. Naja, aber wir sind doch noch in Rumänien, ist doch noch NATO-Land, hier ist Kriegsgebiet so. Ne? Und hat er mit sehr ernstem Gesicht, also dem war das vollkommen klar, das war zum Zeitpunkt, als die rumänische Regierung noch geleugnet hat, dass da überhaupt was runtergekommen ist. Mhm. Aber das Stimmung, die da teilweise in Osteuropa herrscht, in baltischen Staaten, ist das ja, also da hat man natürlich eine andere Art der Kommunikation, aber das ist ähnlich, die sehen sich ähnlich bedroht. Und ich glaube, das unterschätzt man ganz häufig in Deutschland, was das bedeutet, wenn die NATO in Osteuropa getestet werden würde. Also dann ist durchaus auch damit zu rechnen, dass Deutschland einfach aufgrund der zentralen Lage Deutschlands als Logistikknotenpunkt dann auch für die Aufnahme Verwundeter von Soldaten aus NATO-Staaten würde natürlich auch ins Ziel russische Angriffe rücken.
Ja, nimm das mal noch nicht so vorweg mit der Situation in Osteuropa. Ich will da mit dir auch noch drüber sprechen, weil ich will noch mal einen Schritt zurückgehen, nochmal zum Iran, weil diese Russland-Iran-Connection gibt's ja nicht erst seit gestern. Die haben ja beide schon als indirekte oder auch direkte Player im syrischen Bürgerkrieg mitgewirkt. Also es waren ja beide an der Seite von Assad. Ich glaube, Assad ist auch in Russland immer noch, ne? Oder? Oder weiß man gerade nicht, wo er ist?
Also er hält sich sehr bedeckt, aber man kann sehr sicher davon ausgehen, dass er irgendwo in Moskau sitzt, ja.
Genau, da würde mich nämlich mal interessieren, dieses Bündnis zwischen dem Iran und den Russen. Ist das nur so ein informelles Bündnis? So von wegen, naja, gut, der Feind meines Feindes ist mein Freund, also unser Feind ist die NATO, ist Amerika, ist der Westen. Also arbeiten wir jetzt temporär zusammen und unterstützen uns militärisch oder geht das auch schon darüber hinaus? Also es gibt ja auch, abseits von dieser anti-westlichen Komponente, gibt es auch weitere ideologische Überschneidung, oder? Auch wenn der Iran, also das Mullah-Regime natürlich ein islamistisches Regime ist und Russland halt irgendwie so ein, weiß nicht, so ein autokratisches Regime, verschiedene Ideologie-Konglomerate, aber trotzdem geht das doch weit über diese Freund-Feind-Logik hinaus bei denen, oder?
Also historisch waren, sind es natürlich keine Verbündeten gewesen und diese enge Anbindung, die es jetzt in den letzten 3-4 Jahren gegeben hat, die ist schon eine, die sich durch die gemeinsame Frontstellung gegen den Feind im Westen begründet hat. Umso mehr eben, als Russland nach 2022 noch mehr von dem Zugang zu westlichen Märkten abgeschnitten wurde, von westlichen Produkten. Und eben, wie gesagt, natürlich eine militärische Notwendigkeit. Es war für Moskau oder ist eine enge Kooperation mit Teheran zu unterhalten. Ideologisch sind da aber natürlich trotzdem große Unterschiede. Also der Imperialismus Moskaus ist ein anderer als das, was in Teheran, als die Ambitionen Teherans, die als allererstes die Vernichtung Israels und den Krieg gegen die USA und in dem nächsten Schritt natürlich die Unterwerfung der Welt unter ihre Vorstellung einer göttlichen Ordnung anstreben. Für Moskau, für Putin geht es vor allem darum, die NATO aus großen Teilen Europas zurückzudrängen und vielleicht sogar komplett aus Europa und eben eine Restauration, nicht komplette Wiederbelebung, aber so eine gewisse Restauration der Sowjetunion. Das ist so das, was so eine Einschätzung, die es in deutschen Behörden gibt und die aber auch sich ableiten lässt aus dem, was Wladimir Putin immer wieder geäußert hat in Reden, vor allem ab Ende 2021 bis jetzt, in denen er immer wieder sowas skizziert hat, dass er sich in einem Krieg gegen die westliche Zivilisation im Prinzip befindet.
Ja, also ich würde natürlich sagen, der Unterschied ist vielleicht, dass halt die Mullahs im Endeffekt als auch in Kauf nehmen, um halt ihre Vorstellung einer göttlichen Ordnung global umzusetzen, dass sie sagen, das Ziel ist größer. Also sie haben in dem Sinne keine rationalen Ziele, wie das vielleicht Putin noch haben könnte mit seinen militärischen Geländegewinnen und imperiale Ausdehnung, gewisse Restauration des Sowjetreiches. Das haben die Mullahs halt nicht. Da geht's halt, es ist ja irgendwie so eine apokalyptische Endzeitfantasie. Weil erst dann, das ist ja der Unterschied zwischen Schia und Sunna, erst dann, wenn halt zum Beispiel der Staat Israel vernichtet ist, erst dann oder dann kommt halt sozusagen der Endkampf und dann zeigt sich der versteckte 12. Mahdi, ist es glaube ich bei den Schiiten, und das ist ja wirklich so eine globale, so eine Endzeitvision. So, also man muss alles zerstören, um dann eigentlich das Reich, das Himmelsreich. Dann kommt das Himmelsreich. Das ist ja so eine ganz klar religiös-fundamentalistische apokalyptische Vorstellung. Und da würde ich sagen, okay, da ist Putin vielleicht rationaler. Also Putin wirkt, also rational, das klingt halt immer sehr schräg, wenn man über jemanden wie Wladimir Putin redet. Aber ich glaube, dass die Ziele sind in dem Sinne greifbarer. Ne? Da steckt, glaube ich, kein Todeskult dahinter, oder? Bei der russischen putinistischen Ideologie. Ich finde es eh sehr schwer, das konkret zu fassen, weil es ist nicht richtig links, nicht richtig rechts. Es ist aber auch irgendwie es hat so Anklänge an so Sowjetnostalgie, aber er ist ja auch kein Kommunist eigentlich, der Putin. Also was ist diese Idee des Putinismus?
Also ein vergleichbarer Todeskult wie in Teheran sicher nicht. Allerdings, wenn man sich, und das ist, kann man schnell als Schaumschlägerei abtun, aber wenn man sich mal die Frequenz anhört der Reden von Putin, in denen er mit nuklearer Apokalypse droht, dann sind da durchaus Anklänge an einen Todeskult vorhanden, weil natürlich die ständige Drohung mit Nuklearschlägen Und man weiß, dass es, oder man hofft, dass das natürlich alles nicht ernst gemeint ist, aber die Frequenz, in der er das immer wiederholt hat, seit, also vor allem ab 2022, vorher auch immer nur angedeutet, danach auch immer expliziter, die hat natürlich schon was wenig Hoffnungsfrohes für jemanden, der den Fortbestand der Menschheit am Herzen liegt, ne? Also das ja, also ich würde da mit dem Begriff der Rationalität so ein bisschen vorsichtig umgehen, zumal es eben auch, ja, also als die Einmarsch 2022 begann, da könnte man durchaus vielleicht noch davon ausgehen, dass, also darauf deuteten ja auch so einige Berichte hin, dass die russischen Nachrichtendienste sich da stark verschätzt haben, was die Situation in der Ukraine angeht. Also sie dachten, es fällt halt alles sehr schnell zusammen. Dann konnte man durchaus davon ausgehen, dass das ja vielleicht aus russischer Sicht durchaus einfach eine günstige Gelegenheit ist, sozusagen, sich da Teile der Ukraine einzuverleiben oder halt ein Marionettenregime dort zu installieren. Muss man bedenken, dass da ein paar Monate vorher gab es noch diesen desaströsen Abzug des Westens und der USA aus Afghanistan. Also sowas hat man natürlich auch in Moskau wahrgenommen. Und man hat, glaube ich, dann schon darauf spekuliert, dass man, dass eben der Westen nicht zu einer Verteidigung der Ukraine bereit ist. Und dass ich glaube, dass das Zeitfenster dort so eingeschätzt wurde als relativ günstig, dass der Umbau der ukrainischen Streitkräfte, der mit westlicher Unterstützung ab 2014 vonstatten gegangen ist, der zwar vonstatten ging, aber halt noch nicht so weit abgeschlossen ist, dass man den, dass man die nicht handstreichartig übernehmen konnte. Und man muss auch sagen, dass in der Retrospektive ist es natürlich so, kann man natürlich sagen, die haben sich da verschätzt und die haben sich auch an vielen Orten stark blamiert, die russischen Streitkräfte, aber teilweise hätte auch nicht gefehlt, dass es anders gekommen wäre. Die ukrainische Armee war tatsächlich auch, zumindest in den ersten, würde ich sagen, 48 Stunden an vielen Fronten enorm überlastet, überrascht, und es waren vor allem in den ersten Kriegstagen, waren es eben nicht die, war es nicht die reguläre Armee, sondern da waren es Kämpfersoldaten der sogenannten Territorial Defense Forces, also die, die so aus örtlichen Freiwilligen gebildeten, das ist eine Art Milizstruktur, die dort, also in Sumy vor allem, in Tscherniv und so weiter, die da teilweise professionelle russische Soldaten Paroli geboten haben, da russische gepanzerte Einheiten zurückgeworfen haben und teilweise ausgerüstet nur mit Panzerabwehrwaffen. Insofern war das, was die, also diese Einschätzung der russischen Nachrichtendienste, auch wenn sie natürlich teilweise falsch lagen, was den Kampfeswillen der Ukraine angeht, den haben sie enorm unterschätzt. Aber ich glaube, so insgesamt war die Einschätzung, naja, jetzt ist eine günstige Gelegenheit, glaube ich, gar nicht so falsch. Insofern ist da schon ein rationales Moment vorhanden gewesen, also aus russischer Sicht, ne, wenn man diese Ambitionen hegt. Allerdings der Kriegsverlauf danach, der sich natürlich eben ganz, ganz anders gestaltet hat, weil man eben natürlich Erfolge im Osten hatte. Also da hat, auch wenn es dann ein bisschen gedauert hat, aber man hat trotzdem auch Großstädte dann, also Mariupol hat natürlich länger gedauert, aber Melitopol, dann da im Donbass dann auch Lysychansk erobert. Also da ist man durchaus vorgerückt, ne, und hat da durchaus große Geländegewinne gemacht. Und ich weiß nicht, wann, ob es da ein Zeitpunkt ist, an dem man sagen kann, naja, es schlägt jetzt, da ist tatsächlich ein Umdenken sozusagen Putins Erfolg, dass er gesagt hat, trotz horrender Verluste, mit denen diese Erfolge auch erkauft waren, also am schwersten natürlich in dieser Schlacht um Bachmut, die fast ein Jahr gedauert hat, wo es ein unglaublicher Einsatz, brutalen Einsatz von Menschenleben gab auf russischer Seite. Also ich war auch oft in Bachmut da und man hat das wirklich gesehen am Anfang im Frühjahr 2022. Es war auch eine hübsche Stadt, die halt immer gnadenloser bombardiert wurde und dann aber dennoch von den Ukrainern nicht aufgegeben wurde. Und dann im Winter 2022, 2023 wirklich mit massiven Wellen von russischen teils Strafgefangenen, die dann da in diese Wagner-Söldnergruppe rekrutiert wurden, wurde diese Stadt nach und nach wirklich in einem in einem Zeitlupentempo dann erobert. Und ich weiß nicht, ob das noch so ein rationales Moment hatte, dass man dann, und also das Bachmut ist nur das eine Beispiel, aber gibt es halt ganz viele dieser Städte, die deutlich kleiner sind da im Donbass, die aber auch genauso erobert wurden, also die einfach komplett zerstört sind. Da steht halt, da gibt es wirklich kein Haus mehr, was nicht, und Bachmut war eine größere Stadt, da gibt es auch kein Haus mehr, was nicht, was schwerst beschädigt oder komplett zerstört ist. Und das erkauft mit Tausenden, mit dem Leben tausender Soldaten. Also ich weiß nicht, ob das noch so in dem Sinne rational ist, dass es dann noch eine vernünftige Kosten-Nutzen-Rechnung gibt auf russischer Seite, weil da wird auch auf kurz oder lang wird da niemand mehr wohnen. Ne? Also das ist ja auch nicht nur die Kosten des Wiederaufbaus, schon allein die Räumung all des Materials, was da noch liegt, was nicht explodiert ist, das wird Jahre dauern. Insofern, ja, weiß ich nicht, ob da nicht auch schon so ein Moment erreicht ist, teilweise auf russischer Seite, wo es einfach nur darum geht, entweder können wir es erobern, ihr haut ab, oder wir machen es halt kaputt, ne? Und das, das hat nicht unbedingt, das hat, glaube ich, nicht unbedingt so rational, also nur im Sinne, was wir unter rationalen Momente.
Ja, ja, also verstehe mich nicht falsch. Ich wollte Herrn Putin keine rationalen Motive andichten, nur ich denke mal, wenn ich das direkt vergleiche mit diesem apokalyptischen Todeskult des Islamismus, dann steckt wahrscheinlich bei Putin, geht es vielleicht nicht ganz so weit, wobei ich mich da schon frage, wenn man sich mal zurückerinnert an den Kalten Krieg, diese Stepanakert-Kriege, die dort geführt wurden, da ging es ja darum, dass die Welt, also im Sinne der Sowjets halt dann eben kommunistisch wird oder eine sozialistische Weltrepublik entsteht. Das hatte ja in dem Sinne einen rationalen Moment, weil es halt ja ein Krieg der Ideologien war damals halt. Und es ging um territoriale Gewinne und es ging darum, Staaten kippen. Und da haben sich beide Seiten auch nicht mit Ruhm bekleckert, weil auch wenn man sich die Machenschaften der Amerikaner in ihrem Hinterhof in Lateinamerika anschaut, das war durchaus auch vieles kritikwürdig. Aber beides hat, es war halt ein Weltkrieg der Ideologien, wobei halt natürlich die eine stand halt für Freiheit, da braucht man gar nicht drüber diskutieren, und die andere halt für Unterwerfung und eben nicht für Freiheit. Da frage ich mich dann bei Putin, was ist denn das eigentlich bei ihm? Das ist ja das, was ich wirklich, und ich habe da schon mehrere Folgen auch auf Patreon auch zugemacht mit Armin Morgenthau, der ja auch, der russische Verwandte hat und sich da auch relativ gut auskennt. Und trotzdem ist mir immer noch nicht ganz klar geworden, was Putin eigentlich für eine Ideologie vertritt. Deswegen meinte ich ja vorhin, also man kann es ja nicht, obwohl er durchaus sowjetnostalgische Ambitionen halt hegt und pflegt. Und ich glaube, er hasst halt und verachtet Gorbatschow. Er hat es ja auch gesagt, das ist ja die größte Katastrophe des 20. Jahrhunderts, ist ja die Auflösung der Sowjetunion, dass ihn als KGB-Agent trifft. Gut, jetzt nicht verwunderlich. Aber da frage ich mich dann schon, was ist denn das Ziel von Putin? Was will er denn installieren? Also, weil es ist ja eben nicht mehr wie im Kalten Krieg eben so, okay, wir unterstützen jetzt die eine Guerillatruppe, die gegen die eher pro-westliche Regierung ankämpft, und dann stürzen die Regierung, und dann wird halt eben ein pro-sowjetisches, kommunistisches, sozialistisches Regime errichtet. Sondern es ist ja irgendwo, was ist es dann? Das ist mir irgendwie nie ganz klar geworden.
Also, das Russland Wladimir Putins, was im Prinzip eine Art Mafia-Staat ist, ich glaube, daran würde er auch nicht rütteln. Also, ich glaube nicht, dass es da nochmal zu größeren gesellschaftlichen Umwälzungen gibt, die jetzt also von der Spitze aus ausgehen. Das ist, also diesen teils Rentiers, teils Mafia-Staat, den es da jetzt gibt, den würde er nur gerne in einem größeren Maßstab noch haben, mit einem größeren Teil der Staaten Osteuropas, die sich der NATO zugewendet haben, die ja entweder wieder völlig unter Kontrolle bringen oder sie eben als abhängige Satellitenstaaten in den russischen Einflussbereich bringen will. Ich glaube, mehr ideologisch bin ich mir nicht sicher, was da noch anderes dahinter steht. Ich glaube, das ist so diese Herstellung imperialer Größe, die Putin mit der Sowjetunion verbindet. Ich glaube, das ist schon allein das, worum es ihm zu tun ist. Also ich sehe da nicht, dass da noch um viel andere Sachen geht, was jetzt nur irgendwie eine größere, Ambitionen für eine, also so wie es, wie die Sowjetunion, die hat ja noch einen Anspruch formuliert, der im Prinzip die ganze Menschheit betraf. Bei Putin ist das, wenn man wenn man sich seine Reden anschaut und so weiter, dann geht es immer noch höchstens nach eine multipolare Weltordnung. Aber da ist ja schon sozusagen das Zurückweichen von dem, von sozusagen von dem Anspruch, den die UdSSR noch hatte, ist ja da schon erkennbar in dem, also schon allein in dem Wort multipolar, ne? Der weiß ich schon sehr gut einzuordnen, dass es eben die Rolle, die Russland die Russland zuschätzt, die ist keine, die über den USA steht, und die ist auch keine, die ja auch zu sehr offen gegenüber China formuliert, wo klar ist, ist ja natürlich da auch alle, Russland natürlich auch deutlich ins Hintertreffen geraten ist, ökonomisch gegenüber China in den letzten 20, 30 Jahren. Insofern ist eben dieses Beharren auf der multipolaren Weltordnung und eben der Einrichtung oder der Ausdehnung Russlands auf die Teile Osteuropas, die ab 1989 verloren gegangen sind aus russischer Sicht, das ist eben, glaube ich, schon allein, oder das ist das wesentliche Charakteristikum von Putins Machtambitionen. Ich glaube nicht, dass da sonst so allzu viel Ideologie dahinter steht.
Also die Frage ist ja auch, wie viel Stalin steckt in Putin? Dann ist das wahrscheinlich, kann man das damit beantworten, ja, das ist das, was beide eint, ist halt dieser Wille zur Unterwerfung der benachbarten Länder, wobei Stalin ja auch diese weltimperialen Ambitionen hatte, die Putin eben nicht hat. Putin möchte ein Teil der multipolaren Weltordnung sein, ein bedeutender Player neben China und den BRICS-Staaten zum Beispiel, und möchte halt den Westen gerne möglichst einen schwachen Westen haben. Und ja, das ist es eigentlich im Endeffekt, oder?
Ganz wie gesagt, nur nochmal wiederholen, genau, also mehr zumindest, aber ich muss dazu sagen, ich bin jetzt nicht der größte Putin-Kenner, also es ist nicht mein Fachgebiet, das mich da jetzt eingehender damit beschäftigt hätte, aber ich zumindest so aus dem, was ich, wie ich mich damit beschäftigt hätte, kann ich da nicht erkennen, dass da jetzt ansonsten großartig andere Ambitionen dahinter stehen, und natürlich die der Unterschied eben zu Stalin auch darin begründet ist, dass eben mit der relativen Schwäche Russlands gegenüber, wenn man vorher diese Blockbildung im Kalten Krieg gesehen hat, da nahm die Sowjetunion eine ganz andere Rolle ein, die Russland eben jetzt einnimmt.
Okay, dann gehen wir mal weg von der Person Putin. Und mich würde tatsächlich mal die innenpolitische Situation in Russland interessieren. Du hattest ja vorhin schon gesagt, ist alles auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und dann auch der Vergleich, du hast es ja auch schon vorhin angeschnitten, den Beginn des Krieges, der von Russland auch falsch eingeschätzt wurde. Also der Widerstandsgeist der Ukrainer wurde einfach, glaube ich, nicht gesehen. Oder es war eine, also es hieß ja ursprünglich, es ist eine Operation, die sollte dann eine Blitzoperation. So. Und das, gut, geht jetzt schon über 3 Jahre und der horrenden Verlust von Menschenleben auf beiden Seiten. Und es ist kein Ende in Sicht. Und da würde mich auch mal interessieren, wenn du dazu überhaupt was sagen kannst, wie das auch in Russland mittlerweile wahrgenommen wird. Gibt es da überhaupt unabhängig kann es ja gar nicht sein, es kann ja keine unabhängige Einschätzung geben, eigentlich der Stimmung auch in der Bevölkerung, Kriegsmüdigkeit, oder ob das immer noch irgendwie funktioniert, dieser, ich weiß nicht, was das sein soll, Hurra-Patriotismus oder so, dass sich die Leute gerne verheizen lassen. Wie sieht es in politischem Russland aus?
Also ich war da auch länger nicht mehr, also seit 2020, also ich war ich glaube im Januar 2020 das letzte Mal in Moskau. Mhm. Insofern ist das auch ein bisschen schwierig, da eine Einschätzung vorzunehmen, weil ich eben, wie gesagt, da nicht aus erster Hand drüber sprechen kann, sondern aus dem, was eben russische Quellen berichten, was russische Oppositionelle auch berichten. Was man ganz gut darlegen kann, ist, glaube ich, die massive Einschränkung, weitergehende Einschränkung der bürgerlichen Rechte, die, also selbst diese rudimentären Rechte, die es noch 2022 gab, die nach der Vollinvasion nochmal weiter eingeschränkt wurden, massiv eingeschränkt wurden. Also die letzten freien Medien haben ja dann sind dann ins Ausland geflüchtet.
Mhm.
Also Radio Echo und so weiter, oder deren Redakteure sind ins Ausland geflüchtet, andere wurden verhaftet, verschleppt, die wichtigsten Oppositionellen sind inhaftiert, Alexei Nawalny wurde umgebracht in Haft, Wladimir Karamosa, Der wahrscheinlich jetzt wichtigste Oppositionelle wurde dann kam im Rahmen eines Gefangenenaustauschs frei. Hätte ich ehrlich gesagt auch nicht für möglich gehalten, dass Putins Regime ihn freilässt, wenn uns im Gegenzug gegen mehrere im Westen verhaftete Agenten, unter anderem den sogenannten Tiergartenmörder, ausgetauscht. Also ich habe mit seiner Frau, die dann die Kampagne zu seiner Freilassung betrieben hat, die ich mehrfach getroffen, interviewt. Die waren auch teilweise sehr pessimistisch am Ende, dass seine Freilassung erreicht werden kann, weil er auch schwer krank war. Und das, also es sah nicht so aus, als würde er dieses Gulag-System da tatsächlich jemals wieder lebend verlassen. Ich habe mit beiden auch vor ein paar Monaten mal wieder gesprochen. Die sind, so wie man es wahrscheinlich als Oppositioneller auch sein muss, immer noch verlieren immer noch nicht so die Hoffnung. Aber seine Frau, mit der ich als mit ihr 2022 gesprochen hatte über den Zustand der russischen Zivilgesellschaft, darüber, dass damals der Download von VPN-Apps in Russland stark zugenommen hatte, um eben die Zensur der russischen Behörden zu umgehen. Da war noch ein gewisser Optimismus bei ihr zu spüren und der nahm stark ab in den Folgejahren, weil eben tatsächlich am Anfang waren es ja 2022 gab es noch Antikriegsdemonstrationen in Moskau und St. Petersburg vor allem, die dann ja, also auch teilweise durchaus von ein paar tausend Leuten, die aber dann niedergeknüppelt wurden, wo Leute verhaftet wurden, die dann entweder geflohen sind oder eben heute noch in Haft sitzen. Und das gibt's heutzutage alles nicht mehr. Also es gibt keinen öffentlich sichtbaren Widerstand mehr dagegen. Ob das tatsächlich von einem, wie du gesagt hast, Hurra-Patriotismus, das scheint mir auch eher nicht so der Fall zu sein. Also mir hat mal damals noch der deutsche Botschafter in Moskau erzählt, dass er sich auch mal so ein paar dieser Veranstaltungen angeschaut hat, mit denen das Putin-Regime am Anfang, Kriegsanfang, so versucht hat, die Leute zu mobilisieren. Und das war schon alles sehr bemüht. Also die hatten schon echt Mühe, dann da die irgendwie so ein Stadion voll zu bekommen. Und am Ende wurden dann die Fahnen da in die Ecke geworfen. Also das war auch eher so ein, naja, man macht das schon mit, es ist eine Pflichtveranstaltung, aber das ist auch weit entfernt von, so zumindest da die Einschätzung, ich fand die recht glaubwürdig, weiter Teile der Bevölkerung in der Mischung aus entweder Lethargie oder halt, ja, man nimmt so hin, aber es ist jetzt weder eine Unterstützung noch, dass man da irgendwie in eine Opposition geht. Und mir scheint, dass das auch im vierten Kriegsjahr jetzt auch immer noch so weitgehend der Fall ist. Dazu kommt auch noch, dass das russische Regime oder das Putin-Regime auch immer noch über erhebliche oder ja immer noch über ausreichend Währungsreserven verfügt, mit denen es seine Soldaten bezahlt. Also die Leute, die jetzt in Russland, in der Ukraine kämpfen als Teil dieser Invasionsarmee, die sind anders oder zumindest am Anfang 2022 gab es noch einige auch Wehrpflichtige, die dort eingesetzt wurden. Mittlerweile sind das alles tatsächlich Leute, die aufgrund eines relativ hoch angesetzten Soldes dorthin gehen, also die teilweise so das Dreifache, Vierfache des russischen Durchschnittsverdienstes da im Monat versprochen bekommen. Ob sie den mal ausgezahlt bekommen, ist eine andere Sache, aber die reine Manpower, mit denen die russischen Streitkräfte auch jetzt immer noch trotz wirklich hoher Verluste ausgestattet sind, die zeigt eben doch, da gibt es offensichtlich einen Personenkreis, die vielleicht auch gar nicht jetzt ideologisch motiviert sind, sondern die einfach von der Aussicht auf Beute motiviert sind. Da sowohl in der Ukraine selber eben zu plündern, wobei das jetzt wahrscheinlich ein bisschen geringer ist, aber am Anfang war es tatsächlich so, als die in den ersten Wochen, Monaten dort eingefallen sind, da viele auch wirklich geplündert haben in großem Stil, aber die eben auch jetzt die Soldaten immer noch eben aus finanziellen Motiven an diesem Feldzug gegen die Ukraine teilnehmen. Und da gibt es, wie gesagt, keinen Mangel offensichtlich an. Und trotz eben der Tatsache, dass auch den russischen Soldaten bewusst sein dürfte, dass ihre Lebenserwartung da durchaus nicht hoch ist. Also das Risiko, das wird dann in Kauf genommen. Da gibt es so eine seltsame Gelassenheit gegenüber dem Tod fast, oder so eine Gleichgültigkeit gegenüber dem eigenen Leben, kann man es vielleicht besser nennen, so, ne? Die, die gehen dann halt in den Tod, wenn es ihnen dann befohlen wird. Es ist dann eben so, man hat zwar vielleicht noch die Aussicht, Beute zu machen, ist davon motiviert, aber wenn man dann halt von irgendwelchen Kommandanten schikaniert wird, und ich meine, es gibt ja auch zur Legion diese ganzen Videos, in denen die Misshandlungen russischer Soldaten durch die eigenen Kameraden bzw. Vorgesetzten gezeigt werden, dann kommt es, finde ich, erstaunlicherweise selten dazu, dass mal jemand da die Waffe hebt und denjenigen erschießt, der ihn da schikaniert. Ne? Also das ist so ein ganz seltsames Sich-Fügen in diesen Gewaltstrukturen. Das ist, ja.
Dann ist das vielleicht kein Todeskult wie im Islamismus, sondern halt so eine Gleichgültigkeit vor dem Tod oder gegenüber dem Tod.
Da gibt es wahrscheinlich durchaus psychologische Gemeinsamkeiten oder Verwandtschaften, ja.
So, ich würde gerne noch mal über die Situation in anderen osteuropäischen Ländern noch mal ein bisschen ausführlicher sprechen, bevor wir uns dann mal der Ukraine widmen und uns mal angucken, wie es da eigentlich innenpolitisch aussieht oder generell im Land aussieht. Und zwar, ich zitiere noch einmal den litauischen Präsidenten: Mit Blick auf die Sicherheit der NATO zeigte sich Nauseda besorgt. Russland werde sich nicht auf die Ukraine beschränken. Das sei mehr als offensichtlich, so Nauseda. Es gehe um eine, Zitat, Bedrohung für uns alle. Zitat, deshalb ist es genau der richtige Ansatz, gemeinsam zusammenzustehen, fügte der litauische Präsident hinzu. Ne, dazu muss man anmerken, dass Litauen auch direkt an Belarus grenzt. Und Belarus, also der Lukaschenko, ist ja einer der engsten Verbündeten von Putin auf dem, ja, in Osteuropa. Also, dass das Baltikum und auch die Polen sehr, sehr berechtigte Sorge und Ängste haben vor Putins kriegerischen Ambitionen, ist ja auch, glaube ich, hinlänglich bekannt. Ich weiß gar nicht, ich glaube, es wurde auch in Westeuropa und hat der EU auch lange nicht ernst genommen. Aber wir hatten das ja vorhin auch schon, Rumänien ist zum Beispiel NATO-Land und da flogen dann russische Drohnen drüber. Es gibt immer wieder auch an Polens Grenze, also der Krieg weitet sich aus bis an die Grenze von Polen. Die Litauer, die Letten und die Esten haben auf jeden Fall auch berechtigte Sorge. Die Finnen haben die Grenzen dicht gemacht zu Russland. Also das ist schon durchaus heiß, ne? Das ist jetzt nicht nur so ein Krieg zwischen zwei Ländern, wobei es ja eh klar ist, wer der Aggressor ist und wer der Angegriffene ist, sondern es kann diese Gefahr, dass sich das ausweitet, ist relativ hoch, zumal wenn man sich auch eben Putins Ambitionen halt anschaut, ne?
Die Einschätzung in deutschen Sicherheitsbehörden, die hat mich auch ein wenig überrascht. Vor ein paar Wochen hatte ich da mal ein Gespräch, einfach deshalb, weil das Leute, die nicht für Alarmismus bekannt sind, eine Einschätzung gegeben haben, dass die russischen Streitkräfte spätestens ab 2029 sich auf die Konfrontation mit der NATO vorbereiten und schon jetzt das, was man so gemeinhin als hybride Kriegsführung bezeichnet, also diese ganzen Anschläge auf Infrastruktur in europäischen Ländern, die zum Beispiel Brandsätze, die es in Verkehrsflugzeugen gab, mehrfach auch unter anderem an einem DHL-Flugzeug in Leipzig und so weiter. Diese ganzen, so was man so gemeinhin, wie gesagt, Sabotage und hybride Kriegsführung, was man unter dem Begriff so eingeordnet hat, dass die das schon als was ganz anderes ansehen, nämlich als Gefechtsfeldvorbereitung. Also, dass damit gar nicht irgendwie nur ein bisschen was verzögert werden soll, sondern dass damit tatsächlich schon die Vorbereitung für den Krieg ab 2029 spätestens eingeleitet werden. Wenn nämlich die russischen Einheiten, die momentan noch in der Ukraine eingesetzt sind, durch eine mögliche Waffenruhe, die jetzt immer mal anstand, frei werden, dann könnte dieser Zeitpunkt auch vorgezogen werden, so die Einschätzung. Dass also diese nicht demobilisiert werden, nach Russland zurückkommen, was wahrscheinlich auch aus innenpolitischen Gründen, weil eben die, das birgt auch einige Risiken für das Putin-Regime mit sich, wenn jetzt in größerem Stil Einheiten demobilisiert werden, wenn die halt wenn die sozusagen dann auch entlassen werden, wenn die halt sozusagen keinen Sold mehr bekommen und so weiter, dann hat man diese ganzen Leute, die nicht viel anderes können außer Kriegshandwerk und außer Plündern und Morden in den letzten Jahren wenig gemacht haben. Das ist auch ein innenpolitisches Risiko.
Also siehe die Afghanistan, viele von den Afghanistan-Heimkehrern, ne? Die das, aus den 80ern, 90ern.
Ja, das, ich würde es, glaube ich, so in, vielleicht sogar in einem größeren Stil, ne? Das ist so ein dieses innenpolitische Risiko, das ist, glaube ich, dem Putin-Regime so sehr bewusst. Und insofern kommt das, glaube ich, wird es denen sehr zu Pass kommen, diese Einheiten auch einzusetzen, eben für Einsätze gegen außereuropäische Ziele, also vor allem natürlich im Baltikum, aber eben auch in Moldawien, das ist also über Transnistrien, da sind ja noch jetzt ungefähr 1000 russische Soldaten wohl stationiert, die sind selber wahrscheinlich nicht schlagkräftig und die rumänischen Streitkräfte, die haben in den letzten Jahren auch eine enorme Modernisierung erfahren. Also die sind, glaube ich, auch direkt darauf ausgerichtet, auf eine Konfrontation mit russischen Streitkräften in Transnistrien. Aber dennoch, das ist in Russland geht man offensichtlich davon aus, dass die NATO eben nicht mehr so lange zusammensteht, dass ein Angriff auf einen NATO-Staat entsprechend wirklich mit allen Mitgliedern beantwortet wird. Und wenn man sich anschaut, dass eben in der Slowakei und in Ungarn Regierungschefs an der Macht sind, die ganz offensichtlich dazu bereit sind, den imperialen Ambitionen Russlands entgegenzukommen, dann ist das wirklich eine Bedrohungslage, die, glaube ich, in Deutschland immer noch nicht entsprechend wahrgenommen wird. Weil, wie gesagt, sobald die Angriffe auf die NATO-Staaten beginnen, birgt das natürlich eben die Gefahr, dass dann das Bündnis, wenn es nicht zusammensteht, sich halt auch als schwach erweist und dann, wenn es zerfällt, dann jeder Staat eben seine eigenen Sicherheitsgarantien entweder mit Moskau ausmacht oder mit Washington bilateral. Und das ist natürlich etwas, was Putin dann enorm entgegenkäme, weil diese Staaten, also auch Polen, die ja enorm hochgerüstet haben in den letzten Jahren, natürlich auch es denen auch enorm schwerfallen würde, einen russischen Angriff dauerhaft zurückzuschlagen, weil es darf man bei allen Niederlagen, die die russischen Streitkräfte erlitten haben in der Ukraine und bei allen Blutzoll und allen Materialverlusten nicht vergessen, die sind seit 3,5 Jahren im Kriegsmodus. Und die haben seit 3,5 Jahren auf Kriegswirtschaft umgestellt und die haben seit 3,5 Jahren Erfahrung an der Front gesammelt. Und das ist was anderes, als Krieg zu trainieren, wenn man ihn selber durchlebt hat, wenn man selber gekämpft hat. Das ist was anderes, diese Erfahrungswerte mitzubringen. Das haben die europäischen NATO-Staaten in dem Sinne nicht. Die haben halt in Afghanistan, in anderen Auslandseinsätzen, im Irak, in Afrika gekämpft. Aber das ist eben eine ganz andere Art der Kriegsführung. Also das ist gegen Aufständische, wo die Gefahren hauptsächlich von Sprengfallen ausgehen. Das ist was ganz anderes, das habe ich auch, also war für mich selber auch durchaus bemerkenswert, so am Anfang 2022, dass das eben eine ganz andere Art der Bedrohungslage ist. Ist auch, glaube ich, relativ gut ersichtlich daran, wie viele Journalisten gestorben sind in der Ukraine. Das ist was anderes gewesen, als das waren so die Konflikte, die man halt im Nahen Osten kennt, wo halt mit begrenzteren Fähigkeiten der einzelnen Konfliktparteien das sozusagen zu tun hatte. Das ist was anderes, als wenn sich zwei Staaten gegenüberstanden, vor allem in der Anfangshälfte 2022, als auf beiden Seiten die Arsenale noch gut gefüllt waren, was da an Artilleriemunition verschossen wurde, das war unvorstellbar so, ne? Also das ist etwas, was es nirgendwo sonst gab. Ne? Das ist jetzt sind die Arsenale leer, also war nicht komplett leer, aber es natürlich hat sich deutlich reduziert so ab zweiter Jahreshälfte 2022, nachdem man dann halt erstmal wirklich alles abgefeuert hat, vor allem auf russischer Seite, was man da an gerade vor allem Gradraketen, was da so zur Verfügung stand, aber die Massen, die damals abgefeuert wurden, das hat, glaube ich, viele Leute überrascht. Und das ist auch etwas, was, glaube ich, viele Angehörige westlicher Streitkräfte eben nicht erlebt haben, sondern dass die kennen halt, wenn sie halt im Auslandseinsatz waren, in der Regel eben die Aufstandsbekämpfung. Das ist was anderes, wenn, ja, in gepanzerten Fahrzeugen sozusagen unterwegs zu sein im feindlichen Gebiet, die Gefahren, dass man angesprengt wird oder halt auch aus Hinterhalten geschossen wird und so weiter. Aber in der Regel können die sich halt, nicht immer, wie gesagt, das ist eine generelle Einschätzung jetzt, aber können die sich auf eine relativ gute Rettungskette verlassen, Angehörige westlicher Streitkräfte. Die können sich verlassen, dass sie Luftunterstützung haben. Das gibt es alles in der Ukraine so nicht, weil es keine Luftüberlegenheit der Ukrainer gibt. Die können relativ schwer nur Verwundete evakuieren über Luftrettung. Es gibt's, also es ist nicht so, dass es gar nicht gibt, aber die tun das unter einem enormen Risiko. Ich habe auch mit so einer Helikoptercrew gesprochen, die ja teilweise aus Mariupol während der Belagerung Leute rausgeflogen haben, weil die haben es, glaube ich, nur zweimal oder so geschafft. Und auch jetzt ist es enorm schwierig, weil du natürlich immer Gefahr läufst, dann russische Flugabwehrsysteme da irgendwie so ein Heli runterholen, die fliegen enorm niedrig und so weiter. Und das andere ist aber eben dann das Problem, dass du, wenn du keine Luftrettung hast, brauchst du sehr lange, bis du Leute richtig versorgen kannst. Ne? Also die haben auch in der Ukraine, die ukrainischen Soldaten, auch eine enorm hohe Anzahl an Verwundeten, die bei vielen, und das ist nochmal ein spezielleres Thema, aber so über ein relativ langes, falsches Anlegen vom Tourniquet, die dann halt Gliedmaßen verloren haben. Hm. Aber eben auch, weil das die Rettungswege so lange sind. Du musst dann halt erstmal 3, 4, 5 Stunden nur fahren. Das ist nicht mal die Zeit, wo du dann tatsächlich da evakuiert, also sozusagen die von der Verwundung, sondern einfach nur der reine Fahrtweg. Und das teilweise über schlecht ausgebaute Straßen, irgendwelche Feldwege und so weiter. Also wenn man das vergleicht mit in Israel zum Beispiel, da gibt es eine deutlich höhere Überlebensquote von Verwundeten, einfach weil das, ich habe in Gaza mit Leuten gesprochen, die da auch als Combat Medics eingesetzt waren, die haben eine unglaublich kurze Reaktionszeit. Wenn da Verwundete sind, die werden rausgebracht mit dem Humvee, dann in kürzester Zeit mit dem Heli da nach Beersheva meistens geflogen. Und dann, also da vergeht kaum eine Stunde von der Verwundung, bis die Leute dann halt auf dem OP-Tisch liegen. Und insofern haben wir halt natürlich eine deutlich bessere Überlebensrate. Und alles sowas, das gibt's in der Ukraine nicht. Und das ist, glaube ich, auch etwas, was westliche Soldaten, worauf westliche Streitkräfte sich erstmal einstellen müssen. Weil natürlich hätten die jetzt nicht oder würden wahrscheinlich dann zumindest partiell eine Luftüberlegenheit erringen und können dann auch auf eine andere Rettungskette zurückgreifen. Aber der Gegner ist, die Art der Kriegsführung ist eine ganz, ganz, ganz andere als Afghanistan, als Irak, als irgendwo in Mali oder so.
Es ist halt der klassisch archaische Kampf, ne? Mann gegen Mann quasi. Zwei Armeen, die gegeneinander kämpfen. Also das, was eigentlich zumindest in Europa eigentlich nach 1945 nicht mehr stattfand. So. Also vermittelt im Bürgerkrieg, im jugoslawischen Bürgerkrieg, aber in dem klassischen Sinne, wie wir das aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg kennen, eigentlich nicht mehr. Und ja, da gebe ich dir recht. Also ich meine, Polen zum Beispiel, fiel mir gerade wieder ein, Polen hat damals 200 Soldaten gesandt in den Irak, weil sie ein Teil der Koalition der Willigen waren und hat 200 Soldaten gesandt. Und das waren wahrscheinlich die einzigen polnischen Soldaten, die in den letzten 30 Jahren Kriegserfahrung gesammelt haben. Aber halt eben, also ich meine, das ist ja genau das, was du gerade geschildert hast, ne? Das ist ja eben nicht Ukrainer vergleichbar.
Ukrainer übrigens auch, ne? Also ukrainische Soldaten auch im Irak und auch in Afghanistan. In Gänze so, ne? Oder nicht in Gänze, sondern in größeren Maßstab. Aber also es gibt auch polnische Soldaten, die jetzt in der Ukraine kämpfen. Also ich habe auch ein paar getroffen, die da
aber die kämpfen als Freiwillige. Die sind ja nicht beauftragt vom polnischen Staat, oder? Also Polen ist ja bislang kein Kriegsteilnehmer.
Die sind nicht beauftragt vom polnischen Staat, aber die sind, da sind auch Leute dabei, die nicht, also es sind keine Reservisten, also, sondern teilweise aktive Soldaten, die in ihrem Urlaub dahin gehen und dann da halt mal ein bisschen Kriegserfahrung sammeln. Und das sind nicht wenige. Teilweise auch Combat Medics, die dann halt auch an Erstversorgungspunkten mithelfen. Aber ja, da gibt es zumindest einige. Aber klar, das ist natürlich, das hat keine, ich glaube, dass die Auswirkungen auf die Verteidigungsfähigkeit oder auf die Fähigkeit, sich da einzustellen auf diesen Konflikt, dass das halt nicht annähernd ausreicht. Also deswegen sollte man diese Bedrohung, die eben durch die russischen Streitkräfte, auch bei allen Fehlern, die die machen und so weiter, es gibt halt immer wieder dann, seit 3,5 Jahren, werden Videos verbreitet von den Fehltritten der russischen Armee und was halt alles an Mist passiert sozusagen im Krieg. Also irgendwelche Fehler, die laufen halt dann auf irgendeine Mine oder lassen da irgendwie ihren Kameraden liegen und so weiter. Und es wird dann halt immer so ein bisschen im Westen dann von irgendwelchen Internet-Experten so ein bisschen abfällig kommentiert und als, weil es natürlich auch manchmal slapstickartig aussieht und so weiter. Man kann sich drüber lustig machen, aber die Tatsache ist dennoch, dass die auch im vierten Kriegsjahr immer noch große Teile der Ukraine besetzt halten und sich auch jetzt noch im, oder nicht jetzt noch, sondern jetzt gerade auch wieder langsam, aber sicher im Süden der Ukraine weiter auf dem Vormarsch befinden. Also in Pokrowsk da, das ist, war da jetzt im Winter, oder beziehungsweise noch südlicher bei Korachow wird das jetzt mittlerweile eingenommen. Da ja, marschieren die ganz langsam vor, aber sie marschieren vor. Das ist so, das ist ein langsames Vorrücken und das ist unter hohen Menschenverlusten auch immer noch erkauft. Aber Ausfälle gibt es eben auch auf ukrainischer Seite und den Ukrainern steht es im Gegensatz zu den Russen, haben die durchaus höhere Probleme, was die, das Auffüllen ihrer Infanterieverbände angeht vor allem. Das ist wirklich tragisch, weil man möchte natürlich auch niemanden zwingen, also man sollte niemanden zum Kriegsdienst zwingen. Das geschieht natürlich dennoch, dass Leute da jetzt mittlerweile eingezogen werden. Gibt es wirklich schlimme Videos von ja, quasi Feldjägern, ukrainischen Feldjägern, die dann halt ukrainische Männer da von der Straße wegfangen und um die dann halt eben zum Wehrdienst einzuziehen. Und besonders tragisch finde ich auch, man mit so einer Drohneneinheit, die natürlich jetzt immer große mediale Aufmerksamkeit bekommen. Besonders tragisch fand ich, wenn so ein Drohnenkommandeur erzählt hat, dass wie viele der eingezogenen jungen Ukrainer sich gerne zu Drohneneinheiten melden, weil das natürlich eine relativ geringe Verlustquote ist, ne? Wenn man dann halt ein paar Kilometer entfernt sitzt von der Front, wenn man halt eben nicht im Schützengraben hocken muss oder im Zweifelsfall, weil irgendein Kommandeur einen blöden Befehl gibt, dann da irgendeine die nächste Ruine dann einnehmen muss und so weiter, ne? Dass viele derjenigen, die sich dann bei ihm melden, also das ukrainische Militär hat da auch immer so eine ganz eigene Bürokratie. Also ganz viele derjenigen Wehrpflichtigen, die dann eingezogen werden, sich bei diesem Drohnenkommandeur melden und deren sagt, na klar, ihr könnt in meine Einheit kommen und so weiter, habt Erfahrung mit dem Kram, habt vielleicht vorher schon in eurer Freizeit geflogen oder sowas. Und teilweise aber von anderen Kommandeuren eingezogen werden, bevor sie in bevor sie in seine Drohneneinheit kommen, weil sie halt dann damit ihre Infanterieverbände auffüllen müssen. Also das ist ein Riesenproblem für die Ukraine. Und das ist auch wirklich tragisch. Und man muss auch sagen, dass das auch dem Zögern des Westens, dass der Westen seinem zögerlichen Verhalten da auch einen großen Anteil daran hat, weil natürlich immer wieder zu wenig Waffen geliefert wurden. Immer wieder zu wenig Waffensysteme geliefert wurden, zu wenig gepanzerte Fahrzeuge, mit denen natürlich viele Leute noch hätten leben können. Also ich hatte mal auch am Anfang des Krieges so ukrainische Spezialeinheiten, zwei Soldaten getroffen da bei Kharkiv. Damals wurde Kharkiv im Osten der Ukraine gelegen noch richtig belagert sozusagen. Also sie waren noch in den Vororten, die russischen Streitkräfte. Und diese zwei diese beiden Kommandosoldaten, die hatten dann gerade auch russisches Material erbeutet. Und ich hatte dann mit denen auch gesprochen, so was sie sich denn wünschen würden. Die meinten natürlich auf jeden Fall besser gepanzerte Fahrzeuge. Es hat in Deutschland lange gedauert, bevor man dann halt mal sich dazu durchgerungen hat, dann auch gepanzerte Fahrzeuge zu liefern. Ne? Also das ist eine völlig absurde Situation gewesen, dass dann halt gesagt wurde, naja, wir können keine Panzer liefern, aber selbst selbst gepanzerte Fahrzeuge, mit denen so Infanterie besser geschützt hätte vorrücken können, wurde nicht geliefert. Und die beiden sind dann halt auch zwei Monate später, als das nächste Mal da war, Bekannter dann erzählt, naja, die sind beide gefallen, weil die halt dann auch in einem BMP, also in einem wirklich leicht gepanzerten alten Sowjetfahrzeug aus den 60ern, vorgerückt sind auf so eine russische Stellung, die da halt genommen werden musste. Dort aus eben Kharkiv beschossen wurde. Ne? Und also das ist dieser Blutzoll, dieser hohe Blutzoll, den die Ukraine gezahlt hat, noch immer noch zahlt, der ist eben auch aus diesem absolut zögerlichen Verhalten des Westens geschuldet, dass man halt eben dass man eben erstmal endlose Debatten geführt hat. In Deutschland werden uns ganz am Anfang die deutsche Verteidigungsministerin da stolz erzählt, dass sie 5000 Helme
schicken. Ja, ja.
5000 Helme. Da irgendwie mehrere russische Panzerdivisionen irgendwie anrücken. Ne? Das ist also wirklich ein Witz. Und dann eben hat es lange gedauert, bis man sich dann dazu durchgerungen hat. Dann schicken wir jetzt erst wurden dann Panzerhaubitze 2000 geschickt. Also übrigens eines der Systeme, für die Ukrainer sehr, sehr dankbar sind, das sich halt als enorm wirkungsvoll erwiesen hat. Aber das hat halt alles ewig lange gedauert. Und dann diese Diskussion, dass man ja keine Kampfpanzer schicken könne, weil das eben auch wieder schlecht aussehe und so weiter. Oder wenn da deutsche Kampfpanzer in der Ukraine kämpfen würden oder auf russische Soldaten schießen würden und so weiter. Ne? Und hat sich dann dazu entschieden, dass man dann da eine zweistellige Anzahl schickt, was halt auch viel zu wenig ist, weil die Dinger fallen halt auch aus. Ne? Das ist nicht so, dass die unbesiegbar sind, sondern die rollen halt auch mal über eine Mine oder hast mal Staub im Getriebe oder weiß nicht was, werden abgeschossen und so weiter. Manche können auch geborgen werden, aber dann brauchst du natürlich auch wieder Ersatzteile und schlachtest dann halt andere wieder aus. Aber wenn du nur 20 Stück zur Verfügung hast, dann hält sich das alles auch in Grenzen. Wenn die halt 300 bekommen hätten, dann sieht die Situation schon ganz anders aus. So ist es aber eben so, dass aufgrund dieser mangelnden Unterstützung die ukrainischen Infanterieverbände eben einen enorm hohen Blutzoll zahlen da und mit wirklich teilweise ungepanzerten oder leicht gepanzerten Fahrzeugen da den Kampf führen müssen da in der Ost- und Südukraine. Und was eben auch immer noch dazu kommt, immer noch das wichtigste Thema, auch wenn es wirklich schon totgekaut wurde in den letzten Jahren, dass Europa es nicht geschafft hat, ausreichend Artilleriemunition zur Verfügung zu stellen, also 155 mm vor allem, dass wenn man das nochmal in der Retrospektive, dass es ab 2022 wirklich jeder eigentlich begriffen haben müsste, wie wichtig das ist, dass ausreichend Munition vorhanden ist, dann ist es unbegreiflich, dass da immer noch viel zu wenig geliefert wird. Die mediale Aufmerksamkeit hat sich halt immer so auf Drohnen dann verlagert. Aber da gibt's, glaube ich, einen großen Bias, weil diese Drohnen, diese FPV-Drohnen vor allem fancy Videos produzieren, wenn sie aufgenommen werden und man dann eben schön sehen kann, na, die rasen dann halt da in irgendein Fahrzeug rein, russisches Fahrzeug oder halt auch in den einzelnen Soldaten. Auf Gegenseite genauso. Aber das ist eigentlich ja eine Übergangslösung oder eine Notlösung, einfach deshalb, weil man nicht genügend Artilleriemunition zur Verfügung hat. Also nicht so, dass das auf ukrainischer Seite oder auch auf russischer Seite nicht eingesetzt werden würde. Aber eben komplementär zur Artilleriemunition, weil natürlich so eine 155 mm Granate, 155 mm Geschoss eine ganz andere Wirkung hat als eine kleine Handgranate, die ja irgendwie von der FPV-Drohne abgeworfen wird. Und das Problem ist aber, dass diese 155 mm Geschosse, die produzieren natürlich keine schönen Videos. Also da hängt keine Kamera dran. Es ist für Journalisten nicht so interessant, weil da sehen sie keine schönen Telegram-Videos, wo sie dann so ein 20-Sekunden-Video sehen können, wie ein russischer Soldat da irgendwie von einer FPV-Drohne getroffen wird. Und das führt dann dazu, dass teilweise ganz viele Drohnen-Startups auch in Europa sich mittlerweile zwar darauf spezialisiert haben, auf die Herstellung. Und das ist auch okay, dass das sozusagen dann auch für den europäischen Markt, aber es lenkt so ein bisschen davon ab, was halt eigentlich angebracht wäre. Zumal die Ukrainer, glaube ich, nicht so einen großen Bedarf haben an zusätzlicher Unterstützung aus Europa für Drohnen. Also die produzieren selber genügend. Ich war häufig in Drohnenfabriken da in der Ukraine. Teilweise sind die auch gar nicht so weit weg von der Front, also manchmal wirklich nur 10 Kilometer weg, wo die dann den Kram da schon zusammenbasteln und dann wird es geliefert. Die haben halt die Massenproduktion, der Kram ist relativ günstig. Es fehlt viel eher eben an Grundstoffen für nicht für die Drohnen, sondern eben für die Explosivmittel. Also die verwenden teilweise alte, ungenutzte Munition noch aus Sowjetbeständen, die dann aufgebohrt wird und dann wird da halt der Sprengstoff extrahiert und dann entsprechende Form gebracht, dass er mit FPV-Drohnen eingesetzt werden kann, weil die Chemikalien zur großen Herstellung oder zur Herstellung größerer Bestände von Sprengstoffen, die sind tatsächlich eher mangelbare. Also da ist viel eher so, dass die große Schwachstelle in der westlichen Unterstützung der Ukraine neben einigen anderen Baustellen, aber das ist, glaube ich, immer noch das, wo der Westen tatsächlich dafür gesorgt hat, dass der ukrainische Blutzoll deutlich höher ausgefallen ist, als er eigentlich hätte ausfallen müssen.
Ja, wie ist denn überhaupt momentan eigentlich die innenpolitische Situation in der Ukraine?
Also vorausgeschickt.
Abseits der Front.
Ich da kein Spezialist für bin. Die Ukraine befindet sich immer noch, wir sind im Kriegszustand, hat deshalb immer noch keine Wahlen abgehalten. Die Beliebtheit von Selenskyj ist aber, zumindest wenn man so den Umfragen glauben kann, dann auch so, dass ich so anekdotenhaft von Bekannten aus der Ukraine höre, immer noch durchaus so weit bei aller Kritik, die es auch an ihm gibt, aber immer noch so hoch, dass da, glaube ich, also da ist wenig von zu halten, von den Aussagen von Donald Trump zum Beispiel, irgendwie den als angedeutet hätte, dass Selenskyj ein Diktator sei, der freie Wahlen sofort verlieren würde. Das kann ich mir also zumindest derzeit nicht vorstellen. Da gibt es durchaus eine große Unterstützung bei aller Kritik, also auch bei Leuten, die ihn durchaus kritisch sehen. Ich habe mit Leuten gesprochen, die ihm durchaus eine Naivität vorgeworfen haben gegenüber Russland. Also er ist ja, als er angetreten ist, also 2019, ist er mit einem Programm angetreten, das sozusagen auf einen Ausgleich mit Russland das in den Mittelpunkt gestellt hat. Und das hat, glaube ich, eine Weile gedauert, auch bei ihm und seiner Regierung, bis man sich dann von dieser Vorstellung gelöst hat, dass man mit Putin zu einem Kompromiss kommen könnte. Und da gibt es durchaus Leute, die ihm das auch immer noch übel nehmen in den ukrainischen Streitkräften. Mhm. Leute, die teilweise früheren Präsidenten Petro Poroschenko zugeneigt sind, die selber dann darauf verwiesen haben, dass sie immer davor gewarnt hätten, dass sie immer gesagt haben, also ganz häufig sind es Leute, die Veteranen des Krieges ab 2014, also die damals im Donbass gekämpft haben und die dann halt als Veteranen davor gewarnt haben, ja, es wird nicht mit der Krim und mit den Ostgebieten wird's nicht aufhören, der will die ganze Ukraine, die immer wieder auch auf diesem politischen Ticket auch Mandate errungen haben und aus deren Umfeld sich auch viele der Verteidigungseinheiten oder der Milizen gegründet haben, die dann essentiell waren für die Verteidigung der Ukraine in den Anfangsstunden der Invasion 2022, also vor allem in Sumy, in Kharkiv, da waren es eben vor allem Angehörige dieser Verbände, die da die russische Invasion gestoppt haben und die dann eben auch tatsächlich, also einigen, mit denen ich da gesprochen habe, die auch wirklich immer wieder darauf verwiesen haben, ja, wir haben es gesagt und Selenskyj da in Kiew, der hat nicht hören wollen, so nach dem Motto. Aber wie das jetzt, wie gesagt, ich bin jetzt kein Experte für die innenpolitische Lage in der Ukraine, aber das scheint mir immer noch so, dass sie dennoch, also es hat auch damals schon immer jeder noch versichert, dass sie natürlich loyal zur Regierung stehen. Also da gibt es keine, da war nicht annähernd irgendwas zu hören, von wegen, dass sie dann eine andere Regierung jetzt haben wollten und so weiter, sondern man befindet sich im Kriegszustand. Und das ist, glaube ich, so, also zumindest meinem Eindruck nach, auch immer noch die vorherrschende Stimmung in der Ukraine.
Ja, also auch ganz grundsätzlich einmal, also bei aller Kritik auch an Selenskyj, also es ist halt, also da muss man gar nicht dran drüber überlegen, wer halt, auf wessen Seite man eigentlich stehen sollte. Und das ist nicht auf Seite von Putins Russland. So, und ich finde das immer so ganz grundsätzlich, ich hatte ja vor einiger Zeit mal so eine Grundsatzfolge gemacht mit dem Koya Zitatis, gesagt haben, die Freiheit, die wir meinen, die wird halt in der Ukraine und in Israel verteidigt. Die wird militärisch militant verteidigt. Das ist halt das, das ist halt bei aller Kritik auch an Zelensky und auch an Korruption in der Ukraine und so weiter. Aber mir braucht keiner mit irgendwelchen, also ich scheiße auf all die Leute, die halt der Meinung sind, Putin würde einen Abwehr- oder einen Verteidigungskrieg führen gegen angebliche NATO-Osterweiterung und gegen vom Westen gelenkte Farbenrevolution. Und das sei ja alles so dubios. Und der Westen ist doch eh verloren. Und wofür kämpft man denn eigentlich noch? Ist doch alles so woke hier. Darauf scheiße ich. Und ehrlich gesagt finde ich das auch immer wieder bemerkenswert, wer sich dann eigentlich alles jetzt mal so objektiv auf die Seite von Putin stellt oder wer das verharmlost oder irgendwie doch immer Gründe findet, warum man dann bitte da doch irgendwie, und Zelensky ist eigentlich dran schuld und so weiter. Ich muss auch sagen, das ist auch einer meiner größten Kritikpunkte auch an der Trumpschen Verhandlungspolitik mit Putin und Zelensky, dass Putin sehr, sehr weit entgegengekommen ist. Putin hat trotzdem gesagt, ich scheiß drauf, ich lasse mich auf keine Verhandlungen ein, ich verstärke stattdessen die Bombardements noch, wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Also wer das jetzt nicht begreift, wer halt der Aggressor ist und wer halt bis zum Letzten gehen wird, um halt dieses Land zu unterwerfen und damit auch die Freiheit zu untergraben und wer auch nicht vor der Ukraine Halt machen wird, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Da braucht mir auch keiner kommen und irgendwie sagen, man müsste einen Ausgleich mit Russland finden. Wie soll man einen Ausgleich finden mit diesem Regime? Wie soll das funktionieren? Ich habe neulich mal irgendwie zufälligerweise eine Höcke-Rede gesehen, Auszüge davon, wo er gesagt hat, ja, Putin, er spricht ja Deutsch und deswegen könnte man ja dann mit ihm auch wunderbar kooperieren. Und dann denke ich mir mal, Putin spricht aus einem Grund Deutsch, weil der war nämlich als KGB-Agent hier stationiert und Putin hätte 1989 natürlich auf die Oppositionellen der DDR sofort schießen lassen oder hätte der Oppositionsführer vergiftet, wie er es heute halt auch tut mit den Leuten, die mit ihm ein Problem haben im Land. Und dementsprechend, es kann keinerlei Kooperation mit diesem Menschen, mit diesem Regime geben. So, und wer das nicht versteht, tja, der ist halt nicht mein Freund. So, und das bezieht sich auf nicht nur auf Björn Höcke, das bezieht sich auch auf Frau Wagenknecht, aber bis in weite Teile der SPD. Man muss es ja einfach auch ganz klar mal so sagen, wenn man sich auch die Geschichte anguckt der deutschen Russland-Beziehung. Das ist zum Beispiel ein Helmut Kohl, der war immer ein Transatlantiker, hat natürlich auch eng mit Gorbatschow kooperiert. Irgendwann, nicht von Anfang an, am Anfang hat er ihn auch in die Goebbels-Nähe gerückt. Ja, Aber als ich dann andeutete, dass Gorbatschow tatsächlich Reformen anstrebt und das ernst meinte, Glasnost und Perestroika, da hat Kohl natürlich mit Gorbatschow zusammengearbeitet und gut zusammengearbeitet und gleichzeitig hat er auch weiter mit Reagan und dann später mit Bush zusammengearbeitet, was halt Transatlantizismus ausmacht. Das änderte sich dann 1998 mit Gerhard Schröder, weil da hat man sich nämlich außenpolitisch schon versucht, von der USA eigentlich abzugrenzen. Das war ja auch so bei dem Nein zum Irakkrieg beispielsweise und hat halt verstärkt auf Putin gesetzt. Und das änderte sich nochmal kurz unter Angela Merkel, aber eigentlich würde ich mal sagen, so spätestens ab 2014, seit der Krim-Annexion, wo Frau Merkel auch weiterhin noch auf Kooperation mit Putin gesetzt hat, war das eigentlich, kehrte mal wieder zurück zu der Schröderschen Politik gegenüber Russland. Und ja, ich meine, ich würde mal einfach mal sagen, die deutsche Sozialdemokratie trägt auch eine massive Mitverantwortung dafür. Und da sehe ich bis heute viel zu wenig Selbstkritik. Also Herr Steinmeier oder andere hochrangige Politiker. Schröder ist so ein bisschen der Paria. Der ist halt eh vollkommen unbedeutend mittlerweile in der SPD. Auf den kann man halt einprügeln. Aber ich sehe halt keine Selbstkritik von Frau Schwesig, von Herrn Steinmeier und von anderen, die jahrelang Putin getätschelt und verhätschelt haben und verharmlost haben. Dementsprechend, ja, von diesen Leuten erwarte ich auch gar nichts, ehrlich gesagt. Also ich bin ja auch jetzt gespannt, vielleicht das jetzt zum Ende noch, wie du das einschätzt mit der Zukunft, auch mit der deutschen Ukraine-Unterstützung, Merz und Wadephul. Das wird sich vielleicht schon unterscheiden von der Ampelpolitik, aber auch trotzdem jetzt wieder, der litauische Präsident hat ja Merz auch zu Recht dafür kritisiert, dass jetzt auch nach den erneuten Drohungen, Sanktionsdrohungen gegenüber Putin wieder nichts kommt. So, was ist in deiner Einschätzung? Wie wird das in Zukunft aussehen? Die Politik des Westens, insbesondere Deutschlands, gegenüber der Ukraine und Russland und was es auch bedeuten würde, wenn die Ukraine einfach diesen Krieg verlieren wird? Was nicht unwahrscheinlich ist.
Ich weiß nicht, ob es einen so großen Bruch bisher gegeben hat in der deutschen Ukraine-Politik. Mir scheint, dass Merz da teilweise hinter das zurückfällt, was er halt im Wahlkampf versprochen hat und was er auch in Kiew, damals in Kiew, da war er noch, ist ja noch vor Olaf Scholz eingetroffen, ihn damals interviewt und da war er noch in sehr größerem Ausmaß Anhänger einer Politik, der Ukraine alles zur Verfügung zu stellen, was nötig ist, um diesen Angriffskrieg diesen Einmarsch abzuwehren. Und mittlerweile ist es so ein bisschen, naja, die Rhetorik unterscheidet sich da schon deutlich davon. Es ist noch nicht so, dass das den Sozialdemokraten angenähert hat, aber wenn man dieses sogenannte Manifest, was jetzt einige Sozialdemokraten gerade veröffentlicht haben, sieht, dann muss man sich ja schon fragen. Also ich meine, das sind halt eben Leute wie Mützenich, die einen enormen Einfluss haben in der SPD.
Stegner, auch einer meiner Lieblingspolitiker der SPD.
Ja, aber der ist, also gut, es ist auch viel sagen, dass der da auch noch immer noch weiter im PKGR dann darum.
Also immer noch so tun, als wäre man immer noch so irgendwie Anfang der 80er Jahre als würde man immer noch so in der Friedensbewegung aktiv sein. So. Also vollkommene Verkennung der Realität. Und auch damals lagen diese Leute einfach schon vollkommen falsch mit ihren geopolitischen Einschätzungen. Also, aber damals gab es halt einen starken, selbstbewussten Westen, der nicht so runtergewirtschaftet wurde durch Kräfte im Westen. Das ist halt der Unterschied. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Also, ja.
Also, was ich sagen wollte, die Sozialdemokraten haben sich da, glaube ich, von diesem Erbe immer noch überhaupt nicht gelöst und die machen sich ja auch überhaupt kein Bild davon, was in der Ukraine angerichtet wird. Also das, ich meine, wissen es alle so in Butscha, was da geschehen ist, ne? Diese furchtbaren Bilder, nachdem da russische Soldaten da die Zivilbevölkerung massakriert hatten.
Mhm.
Aber das ist trotzdem erstaunlich spurlos an den sozialdemokratischen, also mit wenigen Ausnahmen an den sozialdemokratischen Spitzenpolitikern vorbeigegangen. Weil du vorhin auch nochmal Steinmeier angesprochen hast, der war dann auch irgendwann in Kiew, beziehungsweise hat auch noch andere Orte in der Ukraine besucht, unter anderem nämlich auch Jahitne, auch in der Nordukraine. Da war ich dabei und ich habe es damals so nicht aufgeschrieben, aber der hat dort ein Schulgebäude besucht, in dem die Russen Einwohner dieses kleinen Ortchens zusammengepfercht hatten, so im Keller dieses Gebäudes da verbracht haben, Dutzende Personen, die dann unter erbärmlichsten Umständen da viele Tage lang unter Tage eben leben mussten mit wie viel Essen die bekommen hatten. Es sind mehrere Leute sind dort gestorben, also wirklich schlimmste Zustände. Die Ukrainer haben dann Steinmeier empfangen, haben den dann halt eben auch rumgeführt und Überlebende dieser russischen Besatzung, die dort auch in diesem Keller waren, die führten dann Steinmeier eben da durch, man hat dann in diesem Gebäude die Zellenwände gesehen, wo die eingesperrt waren, was dann daran gemalt wurden. Also da waren auch Kinder, die da eingesperrt wurden. Das war wirklich eine enorm bedrückende Stimmung und es hat jeden wirklich mitgenommen. Auch aus Steinmeiers Stab hat es viele Leute mitgenommen von den Personenschützern, die da dabei waren. Da, also wirklich so hartgesottene Jungs, die ja alle auch ergriffen waren.
Mhm.
Der Einzige, der nicht ergriffen war, und das hat mich auch wirklich bisschen erstaunt, war Steinmeier. Der hat da tatsächlich sich das in einer großen Nüchternheit zeigen lassen, hat dann so relativ buschikos dann diesen Überlebenden aus diesem kleinen Dorf, die halt ihm zeigen wollten, was ihnen widerfahren ist, dann relativ schneidig gesagt, ob sie jetzt noch ein Abschiedsfoto machen wollen. Und dann hat er sich in eine Kolonne gesetzt und ist nach Kiew gefahren. Also das ist eine solche wirklich Kaltschnäuzigkeit, auch angesichts der Tatsache, dass er ja da eine persönliche Verantwortung für trägt als Außenminister, ne? Für diesen russischen Überfall. Er hat das halt mit möglich gemacht durch seine Politik. Da ist keine Einsicht zu sehen, nichts. Und auch das scheint mir auch in Teilen der Sozialdemokratie immer noch, und in weiten Teilen der Sozialdemokratie, der Spitzenpolitiker auch immer noch nicht, dass man sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen will mit den eigenen Fehlern und auch mit dem Grauen, was eben die russischen Besatzungstruppen dort angerichtet haben. Es ist eben nicht nur Butscha, was halt so medial am präsentesten war, sondern das ist im Prinzip in allen Orten unter russischer Besatzung ähnlich vorzufinden. Also ich hatte auch tatsächlich am Anfang, dann hatte man so ein bisschen die Hoffnung, dass die Orte im Osten der Ukraine, also vor allem in der Region Kharkiv, wo eine russischsprachig sind die ja alle, aber wo immer so das Klischee vorherrschte, die seien Russland eher zugetan als die Ukrainer im Westen des Landes, dass es dort eben quasi eine weniger repressive Besatzungspolitik der Russen gäbe als in Butscha.
Mhm.
oder in anderen besetzten Orten in weiter westlich in der Ukraine. Aber als dann diese Orte befreit wurden während der ukrainischen Offensive im Herbst 2022, war ich auch in vielen dieser kleinen Orte. Und es gab keinen dieser Orte, wo man nicht irgendwelche, wo nicht Überlebende davon berichtet haben, wie sie gefoltert wurden, wo Leute ermordet und verscharrt wurden, wo nicht die russischen Besatzungstruppen unmittelbar nach ihrer Ankunft einen Folterkeller eingerichtet haben, wo dann Leute hingerichtet und zu Tode gefoltert wurden. Also dieses Terrorregime, das gab's oder gibt's auch jetzt immer noch überall in den besetzten Teilen der Ukraine. Und das ist das, was diese Leute, diese Sozialdemokraten, die dafür plädieren, dass man doch einen Ausgleich finden möge, dass man doch Putin entgegenkommen müsse und so weiter, die wollen diesen Zustand perpetuieren, die wollen, dass das halt so bleibt, dass Leute da jeden Tag gefoltert werden, erniedrigt werden, dass da werden Vergewaltigungen, die da massenhaft geschehen sind, auch an Minderjährigen. Also all diese wirklich schlimmsten Verbrechen, die sollen nach dem Willen führender deutscher Politiker also weitergehen, die sollen hingenommen werden, denen soll man keinerlei größere Aufmerksamkeit schenken. Und das ist etwas, was ich dachte, was mit dem Regierungswechsel sich vielleicht ein wenig korrigieren wird. Aber es scheint jetzt, also zumindest muss man abwarten, wie die Union darauf reagiert, auf den Vorstoß dieses Manifests, das ja eigentlich eine klare Kampfansage an die proklamierte Politik, Ukraine-Politik von Friedrich Merz ist. Also ich habe da meine Hoffnungen sind jetzt nicht allzu hoch, aber ich hoffe doch, dass man sich da im Kanzleramt vielleicht diese Unverschämtheiten da von Rolf Mützenich und seinen Gesinnungsgenossen vielleicht nicht ganz gefallen lassen wird.
Ja, das wäre zu wünschen. Das ist zu hoffen. Wir werden das sehen. Also, so kann ich auch schließen, weil das ist eingangs, es klingt pathetisch, aber ich meine es ernst. Es ist ein Weltkrieg gegen die Zivilisation, der da geführt wird. Und die Ukrainer wissen sehr genau, was passiert, wenn ihm das ganze Land unter russische Besatzung fällt. Die Taiwanesen wissen ganz genau, was passiert, wenn China das Land sich holt. Und die Israelis wissen auch ganz genau, was passiert, wenn halt eben, also wenn es einen Staat Palästina geben sollte, so, oder wenn es einen binationalen jüdisch-arabisch-muslimischen Staat gäbe, das hoffentlich niemals passieren wird. Das wissen diese Leute ganz genau und deutsche Sozialdemokraten wissen es anscheinend nicht. Und dementsprechend kann man nur hoffen, dass diese Leute in die Schranken gewiesen werden und dass die Ukraine diesen Krieg gewinnt. Aber ich frage mich da natürlich manchmal auch so ein bisschen, wie soll das halt weitergehen? Also du sagtest es selber, natürlich ist das halt, es ist halt wie so eine Art Stellungskrieg. Vielleicht ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit der Situation im Ersten Weltkrieg, die sich dann irgendwann so entwickelt hat. Aber trotzdem, die Russen rücken, wenn auch sehr, sehr langsam, aber vor. Und dazu kommt ja auch noch das Bombardement von zivilen Gebieten. Und das ist natürlich die Frage, wie das halt irgendwie weiter vonstatten gehen soll. Also das ist, weiß ich nicht. Also, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, ehrlich gesagt, so optimistisch bin ich nicht.
Ich glaube, das hängt natürlich von vielen Faktoren ab, ne? Also, als diese Offensive angetreten wurde 2023, hat die Ukraine ja auch vorher schon immer wieder darauf hingewiesen, oder es gab immer wieder Stimmen aus dem ukrainischen Militär, die darauf hingewiesen haben, was sie benötigen für eine erfolgreiche Offensive. Und da wurde eben viel, viel, viel zu wenig geliefert. Und auch jetzt ist so dieses, der Ausbildungsstand der ukrainischen Streitkräfte ist sehr unterschiedlich. Das hängt auch damit zusammen, dass ganz viele der erfahrenen Soldaten entweder tot oder verwundet sind. Und da sind halt viele, viele nachgerückt, die jetzt erst ihre ersten Fronterfahrungen machen. All das sind keine guten Voraussetzungen für eine erfolgreiche Offensive. Aber nochmal, dafür bräuchte es eben zum einen eine größere Anzahl ukrainischer Soldaten in der Infanterie und eben vor allem viel, viel mehr Material. Also vor allem also diese wichtigen Punkte, mehr gepanzerte Fahrzeuge und Kampfpanzer, mehr Mittel für die Brechung der russischen oder teilweise russischen Lufthoheit, die es zumindest partiell gibt, also sprich mehr Luftverteidigungssysteme und dann eben eine viel, viel größere Lieferung von oder ausreichende Lieferung von Artilleriemunition. Das ist eben was, Also ohne ausreichend Artilleriemunition wird die Ukraine große Teile des von Russen besetzten Gebietes nicht zurückerobern können. Das wird nicht mit kleinen FPV-Drohnen geschehen. Das sind eben Hilfsmittel, das sind Mittel, mit denen den Ukrainern auch immer mal wieder spektakuläre Schläge gewinnen, wie jetzt vor anderthalb Wochen auf den russischen Militärbasen, tief in Russland, mehrere, teilweise 1000 Kilometer von der Ukraine entfernt. Aber auch da ist es eben wieder so, das sind spektakuläre Aktionen, die haben auch eine starke Wirkung, weil dort eben Kampfflugzeuge der russischen Luftstreitkräfte vernichtet oder zumindest viele davon auch stark beschädigt wurden, die für Bombardierungen in der Ukraine vonnöten sind, die dann eben ausfallen. Aber das ist eben natürlich trotzdem eine Geheimdienstaktion. Es ist weniger was jetzt unmittelbar in den Kriegsverlauf an der Frontlinie der Ukraine unmittelbar beeinflusst. Insofern, auch da ist eben wieder, genau, das ist, da habe ich auch wieder dann Jubelberichte gelesen von Leuten, die sich dann über den Einsatz dieser Drohnen, die dann teilweise auch von KI unterstützt wurden. Und das ist sicherlich alles gut und das wird auch alles aufgenommen werden und implementiert werden, bin ich sicher, in westlichen Streitkräften in ähnlichen Weisen. Aber es ist eben tatsächlich, also weil ich ganz häufig diesen bescheuerten Vergleich gelesen habe von FPV-Drohnen, die dort eingesetzt wurden, weil einige dieser Drohnen dann zu einem Stückpreis von, ich weiß nicht was, 300 bis 600 Dollar und dann der Vergleich mit den millionenteuren Bombern, die da in die Luft gejagt wurden. Aber das ist natürlich insofern irreführend, weil das eine Geheimdienstaktion war, mehr als es eine klassische militärische Aktion war. Also die größeren Ressourcen, die da aufgewendet wurden, waren eben in der Vorbereitung, in der Beschaffung, in der Auskundschaftung des Ziels und dergleichen wurden da reingesteckt und nicht in die 300 Dollar Drohne. Also das ist diese Milchmädchenrechnung, die es da teilweise in viele Medien geschafft hat von 300 Dollar Drohnen gegenüber einem millionenfach teuren TU-160 oder sowas. Das bleibt eben Milchmädchenrechnung. Und ohne die Lieferung von ausreichend Militärgütern wird die Ukraine eben diesen Abwehrkampf nicht erfolgreich zu Ende bringen, also sprich mit der Befreiung aller Gebiete.
Okay, dann enden wir jetzt mit dieser nicht so hoffnungsvollen Aussicht. Nächstes Mal reden wir wieder über Syrien und die Entwicklung da. Da sieht es eigentlich anscheinend immer besser aus. Ja, das beim nächsten Mal, lieber Björn. Genau. Dann geht es wieder um den Nahen Osten. Auf jeden Fall danke ich dir auch für deinen Einblick, auch vor allem, weil du ja auch selber schon oft da warst und auch und es aus erster Hand berichten kannst. Ja, in dem Sinne.